Die Präsentation ist zu sehen, ich bin zu hören. Wir können starten, das ist sehr schön. Stellt euch doch mal ein frisch verliebtes Pärchen vor. Sie wohnen vielleicht einen Fußweg von etwa einer Stunde auseinander. Nicht wirklich weit, man kann jetzt nicht von einer Fernbeziehung sprechen, aber es ist auch nicht um die Ecke. Und weil das so ist, deswegen telefonieren die beiden jeden Tag viele, viele Stunden miteinander. Man hat sich sicherlich, natürlich viel zu sagen. Und bei einem dieser Gespräche, da sagt der Mann zu seiner Freundin, weißt du was, für dich meine Liebe, da würde ich alles tun. Ich würde durch Wüsten wandern. Ich würde mich vor brüllende Löwen werfen. Ich würde diesen ganzen quälenden Durst aushalten, nur um bei dir zu sein. Und weißt du, wenn es sein müsste, dann würde ich auch zum Mond fliegen und wieder zurück. Ich würde durch sämtliche Ozeane schwimmen und mich durch das ewige Eis hindurchkämpfen. Ich würde das alles tun, nur um bei dir zu sein. Kurze Stille. Und er fügt hinzu. Und ach ja, weißt du was? Ich würde auch heute Abend dich mal wieder besuchen kommen. Jedenfalls dann, wenn dieser nervige Nieselregen bis dahin endlich aufhört. Ihr lacht, wir schmunzeln. Amüsant, ja, und etwas widersprüchlich. Auf der einen Seite diese großen Liebesschwüre und auf der anderen Seite schon der Nieselregen, der als unüberwindbares Hindernis erscheint. Wir könnten auch sagen, große Klappe, nichts dahinter. Wie aber steht es eigentlich, und da übertragen wir das jetzt mal, wie aber steht es eigentlich um unser Verhältnis? Ich spreche von unserem praktischen Verhältnis zum Wort Gottes. Sicherlich, die Bibel halten wir für wichtig. Sie ist uns wertvoll. Ich glaube, die meisten von uns an diesem Sonntagmorgen, wir würden das so sagen, wir würden das so unterschreiben. Doch die Frage, die man hier stellen kann, ist das denn mehr als nur so ein Ausspruch? Mehr als so ein Lippenbekenntnis vielleicht? Leben wir das auch? Es ist ja schon bemerkenswert, das längste Kapitel der Bibel, es ist Psalm 119, das längste Kapitel der Bibel handelt ausgerechnet vom Wort Gottes. Es handelt nicht von der Schöpfung, es handelt auch nicht von der Gottheit Jesu Christi oder von der Notwendigkeit der Mission und Evangelisation oder von anderen wichtigen Themen. Da gibt es ja sehr, sehr viele. Es handelt ausgerechnet vom Wort Gottes. Und dieser Psalm, er beschreibt uns in 22 Strophen über 176 Verse, kunstvoll auch arrangiert nach dem hebräischen Alphabet. Da beginnt immer eine Strophe, dann durchgängig mit einem Buchstaben und dann die nächste Strophe wieder mit dem nächsten Buchstaben. Das ist natürlich etwas, was man in deutschen Übersetzungen so gar nicht wiedergeben kann. Also in diesen 22 Strophen und 176 Versen, da wird uns beschrieben, wie wertvoll, wie segensreich, wie vertrauenswürdig und lehrreich Gottes Wort für uns ist. Und ich möchte mit uns in den kommenden Wochen in diesen Psalm 119 eintauchen. Wir gehen nicht auf alle 22 Strophen ein, aber ich möchte auf einzelne Strophen eingehen, einzelne Strophen herausgreifen, um uns diesen Reichtum von Gottes Wort so neu zu zeigen und neu zu verdeutlichen. Mir ist es ein Anliegen und es ist mein Wunsch, dass wir das entdecken, wie reich wir doch beschenkt sind mit dem Wort Gottes. Und dass unsere Freude an diesem Wort Gottes, dass sie neu wächst, dass sie neu aufkommt und dass wir auch Mut bekommen, mit diesem Wort zu leben. Dass wir das begreifen. Dein Wort, oh Gott, dein Wort ist unser Schatz. Ich lese uns heute als Predigttext die ersten 8 Verse. Es ist, glaube ich, gut, mit dem Anfang auch zu starten. Psalm 119, Vers 1 bis 8, das habe ich für heute mal ausgewählt. Und wir lesen dort Folgendes. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln. Wohl denen, die sich an seine Mahnungen halten, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. Du hast geboten, fleißig zu halten, deine Befehle. O, dass mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte. Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zu Schanden. Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst die Ordnungen deiner Gerechtigkeit. Deine Gebote will ich halten, verlass mich nimmermehr. Wie Gottes Wort zum Segen wird, so habe ich diese erste Predigt mal überschrieben. Denn Gott, er will uns mit seinem Wort segnen. Das müssen wir erst einmal so begreifen. Das ist seine Absicht. Gottes Wort ist uns zu unserem Wohl gegeben, zu unserem Glück, zu unserer Freude, zu unserem Segen. Deswegen hat Gott gesprochen, deswegen hat er sich mitgeteilt und deswegen hat er uns sein Wort gegeben. Wie aber wird uns dieses Wort zum Segen? Und ich möchte 2 Gedanken aus diesen 8 Versen herleiten. Das erste ist, kenne die gute Absicht deines Vaters. So habe ich es überschrieben, kenne die gute Absicht deines Vaters. Wenn eins gut tut, dann ist es doch die ernst gemeinte Gratulation, so ein ehrlich gemeinter Glückwunsch, so etwas, was von Herzen wirklich kommt. Wenn uns jemand sagt, Mensch, das ist ein toller Erfolg, was du da geschafft hast. Herzlichen Glückwunsch zu deiner großartigen Leistung, dass du das so durchgezogen hast. Meinen aufrichtigen Respekt dafür. Und dann ist es auch ganz gleich, um was es hier eigentlich geht. Vielleicht eine bestandene Prüfung, vielleicht ein erfolgreiches Projekt, ein sportlicher Erfolg, ein Lob vom Chef, was auch immer. Solche Worte der Wertschätzung, eine Gratulation, die von Herzen kommt, das tut doch einfach gut. Und Psalm 119, und das sollten wir nicht übersehen, Psalm 119 beginnt auch mit so einer Gratulation, ne? Wohl denen, die ohne Tadel leben. Wohl denen, die sich an seine Mahnungen halten. Wohl denen. Wir könnten auch sagen, manche Bibelübersetzungen übersetzen auch so, glücklich, selig oder gratulationswürdig sind alle die. Und vielleicht wirst du mit diesen Worten an Psalm 1 erinnert. Psalm 1, dieses Tor gewissermaßen zum ganzen Buch der Psalmen, da heißt es auch am Anfang, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn. Und vielleicht kommen uns auch Worte Jesu in den Sinn, aus den Seligpreisungen. Da steht das entsprechende griechische Wort dann, selig sind die da geistlich arm sind, selig sind, die nach Gerechtigkeit hungern und so weiter und so fort. Unser Psalm beginnt mit einer Gratulation. Uns wird gratuliert. Wir werden beglückwünscht. Warum? Weil wir einen guten Gott haben. Einen Gott, der segnen will, der mit uns sein will, der begleiten will, alle die, die zu ihm gehören und die sich an ihn halten und auf ihn hören. Also, lass dir gratulieren, du Kind Gottes. Lass dich beglückwünschen, du Nachfolger Jesu. Du bist nicht bemitleidenswert. Du bist auch nicht benachteiligt. Im Gegenteil, In höchstem Maße bist du beglückwünschenswert. Kenne die gute Absicht deines Vaters. Mach dir das so neu bewusst. Führe dir das vor Augen. Er, Gott, unser Vater, er ist ein gütiger Gott. Er hat Gutes mit dir im Sinn und er möchte segnen. Das ist seine Absicht. Woran zeigt sich dann diese gute Absicht unseres Vaters? Es gibt sicherlich vieles, woran sich das zeigt. Aber in unseren Versen wird deutlich, dass es gerade auch sein Reden ist, dass gerade sein Reden Ausdruck seiner guten Absichten mit uns ist. Ja, dass Gottes Wort ein konkreter Ausdruck von Gottes guten Absichten mit uns Menschen ist. Es ist höchst interessant, wenn man Psalm 119 mal so sich in der Gänze anschaut und dann untersucht, welche unterschiedlichen Begrifflichkeiten dieser ganze Psalm für das Wort Gottes gebraucht. Es sind unterschiedliche Begriffe, unterschiedliche Ausdrücke, gemeint ist aber immer das Gleiche eigentlich. So spricht unser Psalm zum Beispiel vom Gesetz. Das ist ein so Ausdruck. Und damit macht er natürlich deutlich, dass hier Gottes Willen verbindlich ausgedrückt wird. Es hat eine verbindliche Form. An anderer Stelle wird von Zeugnis gesprochen. Es wird also betont, dass Gottes Wort zuverlässig Zeugnis von Gottes Absichten ablegt. Ein dritter Ausdruck, auch sehr häufig im Psalm 119, ist Befehl. Befehl. Hier liegt also das Augenmerk darauf, dass das, was Gott sagt, auch befolgt werden soll. Und dann wird von Anweisungen gesprochen, von Geboten und Bestimmungen, alle Begriffe, die verweisen so auf die Autorität des Gesagten. Und schließlich benutzt der Psalm auch die Ausdrücke Wort und Rede. Unser Gott ist ein sprechender Gott. Unser Gott ist ein Gott, der sich mitteilt. Also es sind 8 unterschiedliche Begriffe, die in diesem ganzen Psalm immer wieder auftauchen und die eigentlich immer auch austauschbar benutzt werden. 8 unterschiedliche Ausdrücke für ein und dieselbe Sache. Gott spricht und Gott teilt uns seinen Willen mit. Und das ist ganz wichtig. Das ist ganz wertvoll, das ist etwas ganz Wunderbares. Darum heißt es hier in Vers 4, du hast geboten, fleißig zu halten, deine Befehle. Warum hat Gott uns das geboten? Warum schreibt er das so, der Dichter hier? Warum hat Gott das so geboten? Seine Absicht ist nicht, um uns Druck zu machen. Es geht nicht darum, pass bloß auf, was du tust. So mit erhobenem Zeigefinger, sondern weil Gottes Gesetz, weil seine Zeugnisse und Befehle, die Anweisungen, Gebote und Bestimmungen, Gottes Wort und Rede in ihrer göttlichen Weisheit schon in sich große und wertvolle Segnungen sind. Darum hat Gott das geboten. Weil es schon in sich große und wertvolle Segnungen sind. Also wenn Gottes Wort für dich zum Segen werden soll, dann musst du das zunächst erkennen. Dann musst du das zunächst begreifen. Es beginnt damit, dass du siehst, die Liebe, die Gnade und die Güte Gottes, sie kommt in Gottes Wort zum Ausdruck. Das möchte er dir schenken durch sein Wort. Kenne diese gute Absicht deines Vaters, diese gute Absicht, die sich in seinem Wort zeigt. Dass er überhaupt spricht, ist ja eigentlich nicht selbstverständlich. Dass er sich überhaupt uns mitteilt. Und vor allen Dingen, dass er uns teilhaben lässt an der Fülle seiner göttlichen Weisheit. Das ist diese gute Absicht unseres Vaters, das zeigt diese gute Absicht unseres Vaters. Und das macht dir das bewusst, sein Wort ist Mittel und Weg, eben seine guten Absichten so mit dir zu verfolgen. Ihr Lieben, das bedeutet dann aber auch im Umkehrschluss bedeutet das dann aber auch, dass wir uns von falschen Vorstellungen von Gottes Wort oder über Gottes Wort trennen müssen. Mancher meint und empfindet das so, Gottes Wort sei ein einschränkendes Korsett. Etwas, das mir meine Freiheit nehmen möchte, das mich gefangen nimmt, das mir Möglichkeiten nimmt, mich zu entfalten. Wir finden in diesem Psalm eine völlig andere Sicht auf das Wort Gottes. Gottes Wort ist nicht einengend, Gottes Wort ist befreiend und lebensschaffend. Es ist von der Weisheit unseres Schöpfers durchdrungen. Und vor allem steht hinter jedem Wort, auch hinter jeder Warnung und hinter jedem Gebot, das wir finden, die gute Absicht unseres Vaters, der uns ohne Maßen, ohne Grenzen liebt. Andere denken, das wäre so ein zweiter Irrtum. Gottes Wort ist eine bloße Theorie. Irgendwie so ein theoretisches Lehrgebäude. Vielleicht ja, wie eine komplexe physikalische Theorie. In sich stimmig, wenn man sie versteht. Ist ja manchmal nicht so einfach. Vielleicht auch interessant, aber so für den praktischen Alltag, naja, muss man sie nicht kennen. Aber bei Gottes Wort ist es anders. Gottes Wort ist für die Praxis. Gottes Wort ist für das alltägliche Leben bestimmt. Gottes Wort will ja die Art und Weise verändern, wie du dein alltägliches Leben führst, wie du vielleicht sprichst mit deinen Nachbarn und Freunden, wie du Konflikte angehst, wie du mit deinem Nächsten umgehst. Es ist für die Praxis. Oder Irrtum Nummer 3. Oh, interessante Farbe. Ist immer mal was Neues hier, ne? Irrtum Nummer 3. Gottes Wort als eine unverbindliche Inspirationsquelle. Das ist, glaube ich, auch sehr verbreitet, so das Wort Gottes als eine unverbindliche Inspirationsquelle zu betrachten. Also wie so ein Steinbruch, es anzusehen. Du gehst dahin und du brichst dir so dieses raus oder jenes raus oder das nimmst du raus, was dir gefällt und was dir so zusagt, das nimmst du mit und den Rest, den lässt du eben da und kann vielleicht jemand anders was mit anfangen, aber ist es nicht deins. Mit Gottes Wort ist es aber anders. Es ist autoritativ und du kriegst Gottes Wort eigentlich nur so als Ganzes. So wie du aus einer Kette nicht so, ja, ohne Schaden ein einzelnes Glied heraustrennen kannst, so kannst du auch Gottes Wort nicht schadlos da aussortieren, was dir missfällt. Wie also wird Gottes Wort uns zum Segen? Indem wir zunächst diese gute Absicht unseres Vaters dahinter sehen. Hinter all den Gesetzen, Bestimmungen, Geboten, Befehlen, Worten, Reden, Anweisungen und Zeugnissen. Hinter all dem steht die gute Absicht unseres Vaters, dass Gott spricht, dass er uns seinen Willen nicht vorenthält, dass er ihn in menschlicher und uns verständlicher Sprache ausdrückt und seine Weisheit offenbart, das zeigt doch seine guten Absichten mit uns schon aufs Eindrücklichste. Kenne diese gute Absicht deines Vaters. Mach dir das neu bewusst. Das steht dahinter. Dann kann dir Gottes Wort zum Segen werden. Und dann etwas Zweites. Gib Raum deiner geistlichen Sehnsucht. Gib Raum deiner geistlichen Sehnsucht. Wenn man so den zweiten Teil unseres Abschnittes sich so anschaut, dann merkt man das, was für eine Sehnsucht und was für eine Leidenschaft für das Wort Gottes daraus spricht. Hier ist jemand, der ist von tiefer Sehnsucht nach Gottes Wort geprägt. Oh, dass mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte. Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst, die Ordnungen deiner Gerechtigkeit. Das sind schon ergreifende Worte. Das ist doch ein Gebet, aus dem so tiefe Dankbarkeit für Gottes Weisungen und eine echte Liebe für Gottes Wort so richtig zu spüren ist. Wie kommt der Beter dazu? Zu dieser bewegenden Sehnsucht, Gottes Wort so umfassend gehorsam zu sein. Wo ist der Ursprung dieses heiligen Ernstes, Gottes Ordnung alle Zeit halten zu wollen? Ich glaube, hinter diesem persönlichen Anliegen des Beters, das uns vielleicht verwundert und das uns vielleicht auch fremd ist, da steht die feste Überzeugung, dass Gehorsam der Raum des Segens Gottes ist. Gehorsam ist der Raum des Segens. Der Beter von Psalm 119, er weiß eines ganz gewiss, Gehorsam ist der Raum des Segens. Wie ist das zu verstehen? Es bedeutet nicht, dass Gott nur die Gehorsamen liebt. Das wäre ja schrecklich. Oder dass wir uns den Segen Gottes verdienen müssten oder könnten. Nein, nichts ist dem Evangelium ferner als solch eine Vorstellung. Es heißt ja nicht ohne Grund in Römer 5, Vers 8, und es ist nur ein Vers, wir könnten 20 andere anführen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren, vor dem Gehorsam. Also Gott ergreift immer die Initiative, er ist immer derjenige, der in Vorleistung geht. Das ist so und das bleibt so auch das ganze Leben unserer Nachfolge. Was bedeutet es aber dann? Gehorsam ist der Raum des Segens. Es geht um die Erfahrung, heute von Gott gesegnet zu sein. Da kommt dann nämlich der Gehorsam schon ins Spiel. Denn wenn wir Gott gehorchen, dann bleiben wir in seiner Liebe. Gehorsam ist, man könnte sagen, aktives Vertrauen. Wir nehmen dann nämlich ernst, was Gott uns in Aussicht stellt. Wir folgen nämlich dann dem, was Gott sagt. Wir äußern dadurch unser Vertrauen Gott gegenüber. Wir wissen dann unseren Willen ganz im Wohlwollen Gottes. Jede Unsicherheit ist da dann vergangen. Beachten wir auch die Verheißung, die dann in Vers 6 eben mit dem Gehorsam verknüpft ist. Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zu Schanden. Das ist diese Gewissheit. Wer dagegen ungehorsam ist, er trennt sich gewissermaßen aus diesem Vertrauensverhältnis selbst heraus. Man verlässt die Beziehung zu Gott selbst ein Stück weit. Wer also im Ungehorsam lebt, er kappt sich ab von Gottes Liebe und seinem Segen. Man verschließt sich der Zuneigung Gottes und verliert auch das Gefühl der Geborgenheit und des Gesegnetseins. Versuchen wir es nochmal mit einem Beispiel, es ein bisschen plastischer zu machen. Stellt euch vor, ihr kommt nach Hause nach einem langen, nach einem anstrengenden Tag. Ich glaube, können sich viele von uns gut vorstellen, wie das sich so anfühlt. Wie gut tut es doch dann, erst einmal sich unter die heiße Dusche zu stellen und den Staub und den Schweiß des ganzen Tages abzuwaschen und sich neu zu erfrischen, neue Energie zu tanken. Ein herrliches Gefühl, oder? Und doch ist es doch so, um diese wohltuende Reinigung der Dusche zu erfahren, da musst du schon eins tun. Du musst dich unter das Wasser, das laufende Wasser der Dusche stellen. Du musst diesen Schritt hinein in deine Dusche schon vollziehen. Es reicht nicht, dass da eine Dusche ist in deinem Badezimmer. Es reicht auch nicht, dass das Wasser angestellt wurde und dass es da herunterläuft. Du musst den Schritt unter die Dusche tun. Hinein in diesen Bereich, in dem das warme, das reinigende, dieses wohltuende Wasser, ja, von oben nach unten läuft. Anders geht es nicht. Anders wirst du nie in diese schöne Erfahrung hineingeraten. So in etwa ist es vielleicht mit dem Gehorsam. Ein schwaches Bild dieser Sache, aber ein Versuch. Gehorsam verdient es nicht, die Liebe Gottes. Die ist immer da, die ist immer bedingungslos. Aber Gehorsam ist dieser Raum, diese Sphäre, in der der Segen Gottes in stärkstem Maße erfahren wird. Also hier läuft das Wasser gewissermaßen. Hier regnen die Ströme des göttlichen Segens auf dich herab. Warum also dieser heilige Ernst? Warum also dieser heilige Ernst und diese tiefe Sehnsucht, Gott und seinem Wort gehorsam zu sein? Weil der Beter das weiß und das verstanden hat. Gehorsam ist der Raum des Segens. Gehorsam ist der Raum des Segens. Und Gottes Wort wird mir dann zum Segen, wenn ich es ernst nehme, mich darauf verlasse, mich darauf gründe und danach lebe. Dann werden Gottes Weisungen segensreich für mich sein, wenn ich glaube, was er in Aussicht stellt. Gottes Ordnungen tun mir dann gut, wenn ich umsetze, was sie mir zusagen. Nur, so tief unsere Sehnsucht, so tief auch dein Verlangen danach, Gottes Wort zu tun, auch sein mögen, so wissen wir doch, so einfach ist das nicht. Gute Vorsätze, ja, wir sind doch im Januar eines neuen Jahres, ne? Ist ja auch in geistlichen Dingen ebenso, gute Vorsätze und geistliche Sehnsüchtige, ein aufrichtiges Wollen, all das reicht nicht. Die Erfahrung des Paulus ist ganz oft auch die unsere. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, tue ich. Ist das nicht oft genauso in unserem Leben? Dem Beter von Psalm 119 in seinem ganzen heiligen und bewundernswerten Ernst, ihm geht es jedenfalls auch nicht anders. Darum endet diese erste Strophe in Vers 8 mit folgenden Worten: Deine Gebote will ich halten, verlass mich nimmermehr. Schauen wir mal, ne? Das ist so bemerkenswert hier in diesem ersten Teilvers. Deine Gebote will ich halten. Hier, volle Entschlossenheit. Ich will das tun. Es ist mein Wunsch, mein Anliegen. Ich gebe alles dafür. Wenn einer entschlossen ist, dann dieser Beter. Und dann der zweite Teilvers. Verlass mich nimmermehr. Er ist wieder angekommen auf dem harten Boden der Realität. Und es folgt dieser Hilferuf. Verlass mich nimmermehr. Der Psalmist, er weiß, ohne Gottes Güte, ohne seine Hilfe, ohne sein Nahesein, ohne seine Gnade, da wird dieses Vorhaben nie und nimmer gelingen. Nicht mal ansetzen wird es wahr werden. Dass Gott mit uns ist, dass seine Gnade mit uns ist, dass er uns nahe ist, das ist die notwendige Voraussetzung für jeden einzelnen Schritt unseres Gehorsams. Alleine wird es nicht funktionieren. Das ist die Voraussetzung für jeden Schritt in deiner Nachfolge. Und der Psalmist damals in alttestamentlichen Zeiten, er musste Gott noch so um seine Nähe anflehen. Verlass mich nimmermehr. Heute im neuen Bund, da ist es anders. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, wenn du ihm nachfolgst, wenn du an ihn glaubst und du weißt, er ist mein Herr, er ist mein Retter und wir gehen zusammen durch dieses Leben, dann weißt du auch, dass der Heilige Geist dir gegeben ist. Er ist nicht nur dein täglicher Begleiter, er lebt sogar in dir. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Erinnert Paulus die Korinther? Wisst ihr nicht? Wisst ihr das nicht? Dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Dieser Geist, er hilft dir im Gehorsam zum Leben. Er macht dich aufmerksam auch auf Irrwege. Er führt dich immer wieder zurück zum Wort und er lässt die Frucht des Geistes auch in dir wachsen. Und er tut auch noch etwas. Er weckt in dir diese geistliche Sehnsucht nach Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Diese Sehnsucht, die diesem Beter vom Psalm 119 zu eigen war. Oh, dass mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielten. Der Geist gibt Auftrieb diesem Eifer für das Wort Gottes in deinem Herzen. So wie wir das hier lesen, ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst, die Ordnungen deiner Gerechtigkeit. Liebe Geschwister und Freunde, es ist wichtig, dass wir das zulassen. Auch dieses Wirken des Geistes in unseren Herzen. Dass wir hier Raum geben dieser geistlichen Sehnsucht in uns, wenn die sich Bahn bricht. Dass wir auch diesen heiligen Eifer pflegen. Dämpfen wir nicht an dieser Stelle, ja, durch einen an dieser Stelle unangebrachten Wunsch nach, ja, vermeintlicher Ausgewogenheit oder angeblicher Vernunft, das Wirken des Heiligen Geistes. Nein, eine gewisse Entschlossenheit und eine gewisse Radikalität, ein von Herzen kommender Eifer, eine echte Begeisterung sind, was das Wort Gottes anbetrifft, sehr gesund und sehr hilfreich. Und das sollten wir nicht bremsen. Sie sind vom Geist Gottes gewirkt und absolut zu fördern. Deswegen geben wir ruhig Nahrung und geben wir hier weiter Auftrieb dieser geistlichen Sehnsucht, wenn wir sie in uns spüren. Dieser Gott so wohlgefälligen Herzenshaltung und geben wir ihr Futter. Ihr Lieben, ich werde nach diesem Mal noch viermal über Psalm 119 predigen. So ist mein Plan jedenfalls. Und das letzte Mal voraussichtlich am 10. März. Wie wäre es, wenn du bis dahin, die Zeit bis dahin, es sind von heute an 7 Wochen, wie wäre es, wenn du dich in dieser Zeit bis dahin mal im Psalm 119 vertiefst. Damit du erkennst, wie Gottes Wort dir zum Segen wird. Damit du neu in den Blick bekommst, worüber wir heute so nachgedacht haben. Die gute Absicht unseres Vaters, wie Gottes Gebote und Weisungen, wie sein ganzes Wort uns zum Segen dienen sollen. Du wirst motiviert werden, auch dieser geistlichen Sehnsucht, Gottes Wort zu folgen, mehr Raum zu geben. Diese Sehnsucht, sie wird wachsen in dir. Vielleicht wird sie auch wieder neu entstehen, wenn sie verloren gegangen ist. Wie wäre es also, sich mal in den nächsten 7 Wochen Psalm 119 etwas vorzunehmen? Du könntest beispielsweise, mal ein konkreter Vorschlag, du könntest beispielsweise jede Woche bis dahin einmal Psalm 119 lesen. Laut lesen. Langsam lesen, so dass das eine Wirkung entfaltet. Betend lesen. Mit einem offenen Ohr für Gott und für seinen Geist. Ja, jetzt denkst du vielleicht Psalm 119, das ist ja der längste Psalm, 22 Strophen, 176 Verse, das ist ja schon eine ganze Menge. Aber weißt du was? Wenn du den liest, wenn du ihn laut liest, dann dauert das etwa 18 Minuten. Ja, ist jetzt mehr als 3, aber das ist jetzt auch nicht irgendwie unüberwindbar viel. 18 Minuten kann man machen. Oder anderer konkreter Vorschlag, du schaust dir jede Woche so 3 oder 4 dieser Strophen an aus Psalm 119. Du schaust sie dir näher an, nimmst sie mal unter die Lupe, vertiefst dich ein bisschen da rein, überlegst, was sind eigentlich die Hauptaussagen hier in diesen Versen? Was spricht mich besonders an? Was fordert mich besonders heraus? Was möchte ich mitnehmen für diese Woche, für diesen Tag? Oder vielleicht hast du auch noch eine ganz andere Idee, wie du Psalm 119 dir ein bisschen näher bringen kannst. Eins ist jedenfalls klar. Gott will uns segnen durch sein Wort. Nicht quälen, nicht ärgern. Er will uns segnen durch sein Wort. Deswegen hat er gesprochen und deswegen hat er uns sein Wort gegeben. Wie empfangen wir diesen Segen Gottes durch sein Wort? Das erste war, kenne die gute Absicht deines Vaters. Denke daran. Seine gute Absicht spiegelt sich in jedem Teil seines Wortes, auch in den Geboten und Satzungen, auch in dem Schwerverständlichen und Rätselhaften wieder. Du bist beglückwünschenswert. Und das Zweite, gib Raum dieser geistlichen Sehnsucht, dieser Sehnsucht nach mehr, nach Gehorsam, nach Eifer, nach Leidenschaft für den Herrn und für sein Wort. Lass dir den Segen durch Gottes Wort nicht entgehen. Amen.